RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Thomas Haag. Guten Morgen. Computer, Handys und Halbleiter werden von den stark erhöhten US-Zöllen ausgenommen. Das hat die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde mitgeteilt. Giselle Lucar.
Damit macht die US-Regierung einen weiteren Rückzieher in ihrer Handelspolitik und entlastet so vor allem Verbraucher, denn die hätten durch die extrem hohen Zölle deutlich mehr für neue elektronische Geräte zahlen müssen. Experten hatten angedeutet, dass sich der Preis für ein neues iPhone in den USA möglicherweise verdreifacht hätte, denn etwa 80% der iPhones für den US-Markt werden in China hergestellt.
CDU-Chef Friedrich Merz hat vor dramatischen Folgen der chaotischen Zollentscheidungen von US-Präsident Trump gewarnt. Die Politik von Präsident Trump erhöhe das Risiko, dass die nächste Finanzkrise schneller kommt als erwartet, sagte Merz dem Handelsblatt. Die Globalisierung sei in ihren Grundfesten erschüttert und das trifft Deutschland wie kaum ein anderes Land. Im Streit um Zölle zwischen den USA und der EU spricht sich Merz für eine transatlantische Freihandelszone ohne Zölle aus. Das wäre für beide Seiten besser. In Berlin-Charlottenburg ist es gestern Nachmittag zu einem tödlichen Streit gekommen. Die Tat geschah auf dem U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. Dorothea Echte.
Zunächst waren dort zwei Männer in Streit geraten. Einer von ihnen stach auf seinen Kontrahenten ein. Dieser starb noch vor Ort, sagte die Polizei dem RBB. Der Täter flüchtete in die Schlossstraße. Dort stellten ihn die Polizisten. Der bewaffnete Mann lief auf die Beamten zu, die daraufhin mehrere Schüsse abgaben und ihn festnahmen. Der Messerstecher wurde schwer verletzt und im Krankenhaus notoperiert.
Der Vorschlag von Unionsfraktionsvize Spahn für einen neuen Umgang mit der AfD ruft Kritik hervor. Der SPD-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus Saleh sagte dem RBB, wer Rechtsextremisten gleichstelle mit der demokratischen Opposition, relativiere die Gefahr für Gesellschaft und Demokratie. Spahn ist dafür, bei organisatorischen Fragen im Bundestag mit der AfD so umzugehen wie mit anderen Oppositionsparteien auch. Es gehe nach seinen Worten darum, die richtige Balance zu finden. Union Berlin hat in der Fußball-Bundesliga auswärts gegen Leverkusen 0:0 unentschieden gespielt. Die weiteren Ergebnisse: Bayern München, Dortmund 2:2, Hoffenheim Mainz 2:0, Mönchengladbach Freiburg 1:2, Bochum Augsburg 1:2 und Kiel St. Pauli ebenfalls 1:2. In der zweiten Liga hat Hertha BSC zu Hause gegen Darmstadt 1:1 gespielt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter in der Nacht meist klar oder gering bewölkt und trocken bei 9 bis 4 Grad. Am Tage erst sonnig, später bewölkt. Schauer oder kurze Gewitter sind ebenfalls möglich bei 21 bis 24 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Die A1 Bremen Richtung Hamburg ist zwischen Maschnerkreuz und Harburg wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Die A43 Wuppertal Richtung Recklinghausen ist zwischen Sprockhövel und Wittenherbede nach einem Unfall gesperrt. Und die A70 Schweinfurt-Werneck Richtung Bamberg ist zwischen Goxheim und Schonungen nach einem Unfall gesperrt. Ihnen weiterhin eine gute Fahrt durch die Nacht.
Die ARD Infonacht.
Mit Konstanze Nastarowitz aus dem Studio von NDR Info in Hamburg. Hallo. Ja, vielleicht geht's Ihnen ja auch so. Man kommt bei dem Zollpoker der USA ja gar nicht mehr richtig mit. Erst ganz viele Zölle für nahezu alle Länder der Erde. Dann doch wieder zeitweilig pausierte Zölle. Jetzt ein Zurückrudern bei Zöllen auf Smartphones, Computer und Halbleiter. Die einen vermuten dahinter einen ausgewieften Verhandlungsplan, quasi ein Hin und Her, je nachdem, was den USA so geboten wird. Viele andere sehen vor allem das Chaos, das die US-Regierung damit weltweit an den Börsen verursacht. Wie groß ist die Gefahr, die von diesem Zollchaos für die Weltwirtschaft und für Europa ausgeht? Mein WDR-Kollege Thomas Schaaf hat darüber mit Volker Dreyer gesprochen. Er ist der Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer, DIHK. Könnte Europa am Ende von dem Streit vielleicht auch profitieren?
Das kann nur relativ gemeint sein. Alle, die am Welthandel beteiligt sind, können von dieser Situation nicht profitieren, dass es besser wird. Es wird nur weniger schlimm als an der Stelle für China, aber vor allem für die Vereinigten Staaten. Das sind wirklich zwei Wirtschaftsgiganten, die hier aufeinander prallen. Und außerdem hat Donald Trump die Zölle auf diese sogenannten reziproken Zölle auch gegenüber der Europäischen Union zwar um 90 Tage verschoben, aber nicht aufgehoben. Und es gilt ein neuer 10-prozentiger Basiszoll. Und außerdem gelten 25% auf Automobilimporte und 25% auf Stahl- und Aluminiumimporte. Also es ist auch noch genügend Belastung im Moment da.
Ja, andererseits gibt's Fachleute, die sagen, China wird eher ein Gewinner dieser irren Politik Trumps sein, weil China plötzlich wieder besser angesehen ist, auch bei solchen, die sich eigentlich ein bisschen von diesem Land zurückziehen wollten.
Also es kommt jetzt auf die Entwicklung an, wer sich wie positioniert. Im ersten Moment und in der ersten Zeit innerhalb dieses Jahres und wahrscheinlich weit darüber hinaus werden wir alle verlieren. Relativ kann man dann sich besser positionieren und etwas aufbauen und etwas ausbauen. Also Europa sollte sich auf seine Interessen beziehen. Welche wirtschaftlichen Interessen haben wir? Und die haben wir natürlich gegenüber dem wichtigsten Handelspartner und Wirtschaftspartner USA, aber auch gegen den zweitwichtigsten, und das ist gegenüber China. Und hier können wir Verbesserungen erreichen und China beim Wort nehmen, wenn sie sagen, wir wollen gemäß der verabredeten Regeln der Welthandelsorganisation spielen, anders als die USA. Da sollten wir dranbleiben. Aber wir müssen uns vor allem an andere Wirtschaftspartner weltweit richten und müssen mit denen neue Handelsabkommen schließen.
Welche wären das?
Das wären die Mercosur-Länder. Da ist ein Abkommen schon von der EU-Kommission.
Die wichtigsten südamerikanischen Länder, ne?
Die wichtigsten südamerikanischen Länder, Brasilien, Argentinien, andere. Da ist ein Abkommen wirklich zum Greifen nahe. Das ist das kurzfristige, dann das etwas längerfristige oder mittelfristige. Das ist Indien, das ist Indonesien, andere Staaten Südosteuropas, aber auch die arabische Halbinsel. Viele Partner weltweit strecken uns die Hand aus. Wir haben sie ausgeschlagen, lange Jahre, Jahrzehnte hätte ich fast gesagt. Und jetzt ist an der Zeit, diese Handelsbeziehungen einzugehen. Und dann dauert es auch etwas, bis man anderes kompensieren kann.
Ja, bis man anderes kompensieren kann. Und bis dahin, sagen Sie, werden wir alle verlieren. Was heißt das nun konkret für uns in Deutschland?
Also wir sind eines der handelsstärksten Länder der Welt, auch innerhalb der Europäischen Union sind wir da ziemlich an der Spitze mit Exportvolumen am Bruttoinlandsprodukt, am Wert der Produkte, die wir in Deutschland produzieren, von rund 50%. Wenn wir die Importe noch dazu rechnen, sind wir bei 90%, das ist die sogenannte Offenheitsquote. Und das heißt, wir sind angewiesen, dass wir die Produkte, die wir hierzulande herstellen, auch im Ausland absetzen und dass Länder, die unsere Produkte absetzen, sagen, das ist keine Einbahnstraße, wir wollen auch was davon, also dass wir auch Produkte von denen importieren. Und im letzten Jahr waren die Exporte schon auf dem Rückzug. Nur die Exporte in die USA haben diesen Rückzug nicht noch schlimmer werden lassen. Dort hatten wir sogar ein leichtes Plus. Die werden jetzt wegfallen, umso stärker müssen wir eben uns mit anderen Handelspartnern zusammenschließen. Und dazu gehört natürlich auch China, um die wir die letzten Jahre eher einen Bogen gemacht haben.
Das ist klar geworden, Herr Dreyer. Aber was heißt es nun für uns konkret? Steht hier Wirtschaftswachstum nennenswertes für eine fortgeschrittene Industriegesellschaft wären ja 2% schon toll. Steht das erstmal in den Sternen?
Das steht in den Sternen. Wir leben im Moment in einer Rezession in Deutschland auch. Ja, Europa ist nicht ganz so schlimm, aber es ist auch kein besonders gutes Wachstum. Das sind vor allem die hausgemachten Probleme, die dazu geführt haben. Und jetzt fehlt noch der Rückenwind, der normalerweise aus der Außenwirtschaft das eigene Wirtschaftswachstum beflügelt. Wir müssen uns also mehr auf uns selbst konzentrieren an der Stelle, welche Reformen müssen denn endlich getan werden. Und die Bereiche, die geht jetzt hoffentlich die neue Bundesregierung möglichst bald an.
Was würden Sie ihr da auf Platz 1 setzen? Das müssen wir jetzt sofort machen.
Ja, also wir brauchen eine Entlastung bei den Unternehmen. Bürokratie ist das beklagenswerteste Element der Stunde oder schon einer längeren Zeit. Hier muss wirklich radikal aufgeräumt werden. Unternehmen brauchen eine steuerliche Entlastung und natürlich eine Entlastung bei den Energiepreisen. Wenn wir das vergleichen, sind auch die USA uns längst davongeschritten mit einer viel besseren, kostengünstigeren Energieversorgung. Ja, das sind die wichtigsten Elemente und dann sind die längerfristigen, mittelfristigen Themen Fachkräftegewinnung. ja, und weitere Handelspartner zu gewinnen.
Sagt Volker Dreyer, Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer, im Gespräch mit meinem WDR-Kollegen Thomas Schaff über den internationalen Zollstreit und dessen Bedeutung für Europa. Es ist jetzt 2.10 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Ja, wenn wir hier in der ARD-Infonacht in den letzten Monaten über und aus Israel berichten, dann sind diese Nachrichten oft geprägt von Krieg, von neuen heftigen Offensiven des israelischen Militärs im Gazastreifen oder dem tragischen Schicksal der israelischen Geiseln. Der jetzt folgende Beitrag von Marc Dugge, der setzt da mal einen kulinarischen Kontrapunkt. Israel ist schließlich weitaus mehr als Krieg und Zerstörung. Die israelische Küche zum Beispiel erfreut sich weltweit ja größter Beliebtheit. Auch wenn mit dem Gaza-Krieg israelische Restaurants in aller Welt immer wieder bedroht oder auch beschmiert werden. Marc Dugge hat auf dem Lewinsky-Markt in Tel Aviv einen der berühmtesten Fernsehköche des Landes getroffen und mit ihm über das Kochen philosophiert. Irgendwann dann aber auch über den Krieg. Keine Küchenpsychologie, sondern Küchenpolitik sozusagen.
Wenn man Gil Hovav fragt, warum die israelische Küche so erfolgreich ist, dann überlegt er kurz, lächelt und sagt:
You know, Israelis would tell you, it's because it's colorful.
Israelis werden dir erzählen, weil unsere Küche so bunt ist, so gesund, weil es ein Mix ist aus so vielen kulturellen Einflüssen. Die Wahrheit ist vielmehr, unser Essen ist sehr Instagram-freundlich. Das ist, was zählt. Die Farben sind strahlend, leuchtend und klar. Ich liebe ja braunes Essen, polnisches, deutsches, russisches Essen zum Beispiel. Hervorragend. Aber versuch mal, das zu fotografieren. Fürchterlich. Und wie bunt die israelische Küche ist, sieht man hier, am Lewinsky-Markt im Süden von Tel Aviv. Gil Hovav nennt ihn das geheime Paradies der Chefköche. Bunte Berge von Gewürzen, Nüssen und getrockneten Früchten liegen in den Auslagen. Und außerdem vieles, was Touristen Rätsel aufgibt. Zum Beispiel diese kleinen, weißen, schrumpeligen Gegenstände.
These are dried Persian limes.
Das sind getrocknete persische Limetten. Wenn ich sie zerdrücke, kannst du es riechen. Du gibst sie zu Suppen oder Eintöpfen dazu. Ganz zum Schluss steckst du sie in den Topf. Okay? Weiter geht's.
Let's go on.
Persische Limetten neben israelischen Datteln. Zumindest auf dem Markt gibt es beste Nachbarschaft. In jedem Laden wird Gil persönlich begrüßt und in einen Schwatz verwickelt. Auch sein Humor macht ihn so beliebt. Gil Hovav ist einer der bekanntesten Vertreter des weltoffenen, bunten, schwulen Tel Aviv. Geboren wurde er vor 63 Jahren in Jerusalem. Da habe ich 25 Jahre lang gelebt, bevor ich nach Tel Aviv kam. Tel Aviv ist viel, viel, viel netter. Das Einzige, was es hier nicht gab, war Kube. Das ist eine Art Dumpling, der mit Fleisch gefüllt ist. Das gibt's aber auch vegetarisch. Der Dumpling wird entweder frittiert oder in einer Suppe gekocht. Jetzt hat hier dieser Laden aufgemacht. Bisher gab's Kube nur in Jerusalem. Und das hat mir das Herz gebrochen. Gil bestellt zwei Teller. Und wirklich, die säuerliche Suppe mit dem Kloß schmeckt köstlich. In Jerusalem fängt Gil in jungen Jahren als Barkeeper an, verdient sein Geld außerdem als Arabischlehrer und Reinigungskraft. Später schreibt er Restaurantkritiken und gründet einen Verlag für Kochbücher. Ende der 90er Jahre wird er dann als Fernsehkoch berühmt. Was ist die wichtigste Charaktereigenschaft, die ein Fernsehkoch besitzen muss? Natürlich die Fähigkeit, Orgasmen vorzutäuschen. Du musst Sachen probieren und sagen, oh, das ist wunderbar, köstlich. Und dabei ist es das überhaupt nicht. Ich habe sogar Sushi gegessen. Und Sushi ist Gottes Strafe für das japanische Volk, für Pearl Harbor. Lange war Israel ein kulinarisches Entwicklungsland, erzählt Gil. Bis in die 80er Jahre hinein gab es im damals sozialistisch anmutenden Israel nur wenige Restaurants. Danny, mein Partner zum Beispiel, war vielleicht zweimal in seinem Leben in einem Restaurant, bis er in die Armee kam. Aber in den 80er Jahren kam die Revolution. Alles hat sich geändert. Längst hat Israels Küche Selbstbewusstsein entwickelt und ihren Siegeszug um die Welt angetreten, gerade in den vergangenen Jahren. Bücher von Yotam Ottolenghi, dem israelischen Starkoch, stehen in unzähligen Küchenschränken weltweit. Einen Teil des Erfolgs kann sich auch Gil auf die Fahnen schreiben, weil er die traditionelle Küche gegen den Strich bürstet und mit ungewöhnlichen Rezepten für Aufsehen sorgt. Zum Beispiel mit Lachs aus dem Geschirrspüler.
So a dishwasher is actually a steam oven.
Ein Geschirrspüler ist ja eigentlich ein Dampfgarer. Du nimmst Alufolie, trägst Olivenöl auf, legst eine Scheibe Lachs darauf, gibst Gemüse und Kräuter dazu und verschließt das Ganze sehr gut. Dann legst du das Paket in die obere Lade, zusammen mit schmutzigem Geschirr, das ist sehr wichtig, und Reiniger. Und dann lässt du das im Vollprogramm laufen, eine Stunde lang. Ein Traum. Du servierst das am besten, wenn du langweilige Gäste hast. Denn dann hast du wenigstens was, über das du reden kannst. Und du musst dich nicht über den Bildungssektor in Israel unterhalten oder sowas. Aber mag die israelische Küche auch noch so gut sein, das Land selbst hat mittlerweile ein großes Imageproblem. Israels harter Krieg gegen seine Feinde polarisiert. Israelische oder jüdische Restaurants in aller Welt werden beschmiert oder bedroht. Es gibt viel Antisemitismus. Gerade gestern habe ich mit einer Freundin aus Australien gegessen. Sie hat mir erzählt, dass die Lage dort angespannt sei, auch in den Vereinigten Staaten oder in Europa. Die Beliebtheit von Israel, vom Zionismus, von allem Israelischen leidet. Sogar israelisches Hightech ist jetzt weniger populär. Aber ich denke, das wird auch wieder vorbeigehen. Nur eine gute Autostunde vom Lewinsky-Markt entfernt liegt der Gazastreifen, wo die Märkte leer sind. Israel hat derzeit die Einfuhr von Lebensmitteln blockiert, um die Hamas dazu zu bringen, Geiseln freizulassen. Der Krieg zieht sich und lastet auf der Seele, auch in Israel. Dieser Krieg ist anders als die vergangenen, sagt Gil. Es ist das erste Mal, dass wir 2 Jahre lang Krieg haben. Normalerweise waren unsere Kriege kurz. Du hattest 3 blöde Wochen und dann war es vorbei. Jetzt sind wir im Kriegszustand. Man muss lernen, damit zu leben. Immerhin fliegen die Fluglinien wieder, sagt Gil. Er kann wieder leichter verreisen, auch wenn Touristen Israel weiter fernbleiben. Von unbeschwerten Zeiten ist auch der bunte Lewinsky-Markt noch weit entfernt.
Unterwegs mit Israels berühmtesten Fernsehkoch Gil Hovav. Marc Dugge berichtete. Insbesondere Frauen kennen das. Wer abends feiern geht, dem wird geraten, sein Glas nicht aus den Augen zu lassen. Denn immer wieder werden in Bars oder Discos K.O.-Tropfen heimlich in Getränke gemischt. Die sind quasi ein diskretes und gefährliches Mittel, um das Opfer wehrlos zu machen oder zu betäuben. Nordrhein-Westfalen fordert in einer Bundesratsinitiative nun höhere Strafen für diese Delikte. Mindestens 5 Jahre Gefängnis. Bisher liegt die Strafe meist unter 3 Jahren Haft. Selina Marx berichtet.
Einfach entspannt auf einer Party was trinken. Besonders junge Frauen trauen sich das wegen K.O.-Tropfen nicht mehr, zeigt schon eine kurze Umfrage in der Düsseldorfer Altstadt.
Einer Freundin von mir ist das tatsächlich schon mal passiert. Sie lag einfach irgendwann auf dem Boden, war nicht mehr ansprechbar. Wir mussten sie dann mit dem Krankenwagen abholen lassen. Und total viele Freundinnen von mir halten immer die Hand übers Getränk. Man lässt nie sein Getränk irgendwo alleine stehen.
Generell haben wir die Gläser immer in der Hand. Also wir stellen Gläser nie ab, auch wenn wir bestellen. Da haben wir schon immer so ein, auch gegenseitig immer ein Auge drauf, dass unsere Gläser halt einfach sicher sind. Ne?
Zum Opfer von K.O.-Tropfen zu werden geht schnell. Die Täter kippen die geruch- und geschmacklosen Substanzen oft unbemerkt ins Getränk oder Essen. Die Betroffenen fühlen sich dann zunächst unwohl, bevor sie in einen wehrlosen Dämmerzustand fallen oder sogar bewusstlos werden. Diesen Zustand nutzen die Täter aus, um die Menschen auszurauben oder zu vergewaltigen. In NRW werde das Problem größer, sagt die Opferbeauftragte Barbara Flitzer.
Das ist ein Problem, das jedenfalls nach dem, was so bei uns bekannt wird, virulenter wird. Es sind in der Regel Frauen. Wir haben es in erster Linie dann mit sexualisierter Gewalt oder dem Verdacht auf eine solche zu tun. Deswegen auch mein Appell, sich dann möglichst zu melden und zügig zur Polizei zu gehen.
Die Polizei könne dann eine kostenlose Untersuchung im Krankenhaus veranlassen. Allerdings muss es schnell gehen, denn die Tropfen lassen sich nur kurze Zeit im Blut oder Urin nachweisen. Doch viele Opfer meldeten sich aus Scham nicht, weiß die Opferbeauftragte. Die NRW-Landesregierung will sich nun für sie einsetzen und das Strafmaß erhöhen. Scham sollten allein die Täter empfinden, erklärt NRW-Justizminister Benjamin Limbach.
Ich finde, K.O.-Tropfen sind ein perfides Mittel, um wirklich widerliche Verbrechen zu begehen. Und wenn man sieht, dass wenn man eine Vergewaltigung unter Zuhilfenahme eines Messers mit 5 Jahren bestraft, dann finde ich, muss das genauso auch sein, wenn man ein potenziell lebensgefährliches Mittel wie K.O.-Tropfen verwendet.
Konkret bedeutet das? Wer K.O.-Tropfen einsetzt und eine Straftat begeht, soll dafür mindestens 5 Jahre ins Gefängnis kommen. Bisher lag das Mindestmaß bei 3 Jahren. Durch die Gesetzesänderung würden K.O.-Tropfen anderen Waffen, wie eben zum Beispiel Messern, gleichgesetzt.
Ob die Tatwaffe fest ist wie ein Messer oder flüssig wie K.O.-Tropfen, macht schlicht keinen Unterschied.
Im Gegenteil. Dadurch, dass sich viele Opfer nur bruchstückhaft an den Vorfall erinnern könnten, entwickelten viele eine posttraumatische Belastungsstörung oder ein Trauma. Um seinem Bestreben Nachdruck zu verleihen, zitiert Minister Limbach aus einem Opferbericht.
Eine Betroffene berichtete, sie sei nach einer Party bewusstlos geworden und erst im Krankenhaus wieder zu sich gekommen. Dorthin gebracht vom Notarzt. Sie war beinahe erstickt und als sie wieder zu sich kam, musste sie sich von anderen erzählen lassen, was mit ihr geschehen war. Dieses Gefühl des Ausgeliefertseins, des Kontrollverlusts, habe sie tief erschüttert.
Ob die Gesetzesinitiative umgesetzt wird und vor allem Frauen dann wieder sicherer feiern können, bleibt aber noch abzuwarten.
Selina Marx berichtete. Im Alltag, da ist es oft wohl vor allem ein fehlendes Vorstellungsvermögen, das die Menschen beim Thema Barrierefreiheit voneinander trennt. Diejenigen, die auf ihrem Weg zur Schule oder zur Arbeit nicht auf einen Rollstuhl angewiesen sind, die verstehen und erkennen oft einfach nicht, vor welchen Hürden Rollstuhlfahrerinnen und Fahrer in ihrem Alltag stehen. Bordsteinkanten, ein Treppenhaus, der kaputte Fahrstuhl an der S-Bahn-Haltestelle. In einer Schule im niedersächsischen Osnabrück will man das nun ändern und mit einer ungewöhnlichen Aktion für mehr Empathie sorgen. Hier wird im Sportunterricht mit Rollstuhl trainiert, egal ob man den braucht oder nicht. Britta Nareika hat die Schülerinnen und Schüler beim inklusiven Sportunterricht begleitet.
Bist du gut im Werfen?
Es geht.
Bist du gut im
Werfen? Maxi ist einfach Blocker.
Du bist mein Blocker, ich bin dann der Werfer.
Jo. In der Turnhalle der inklusiven Anne-Frank-Schule in Osnabrück werden letzte taktische Absprachen getroffen. Inklusiv, das bedeutet, dass hier Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderungen gemeinsam unterrichtet werden. In der Halle rollen die beiden Mannschaften aufs Feld. Gespielt wird 5 gegen 5, die Roten gegen die Gelben, markiert durch die farblich passenden Trikots.
Hände hoch! Und gelb!
Alle Schüler sitzen im Rollstuhl. Nur die beiden Sportlehrer Rufen Lindemann und Lukas Berlekamp sind hier im Sportunterricht zu Fuß unterwegs.
Dadurch, dass unterschiedlichste Jungs und Mädels hier in den Rollis sitzen und durch diesen Rolli dann halt alle dieselben Voraussetzungen haben, diese Berührungsangst geht dadurch auf jeden Fall verloren. Am Anfang war es noch relativ fremd, aber die Entwicklungskurve ist relativ hoch und vor allen Dingen, was uns total wichtig ist, dass sie einfach lernen, im Team zu spielen. Das machen sie echt gut.
Für die meisten Schülerinnen und Schüler war es eine völlig neue Erfahrung. Zwar haben einige hier leichte körperliche oder motorische Einschränkungen. Im Alltag sind jedoch die wenigsten auf den Rollstuhl als Hilfsmittel angewiesen. Schulsprecher Lukas Nünnemann hat nicht lange gezögert und es einfach ausprobiert.
Es war am Anfang schon sehr komisch, aber mit der Zeit hat man sich dann gewöhnt, in so einem Rollstuhl zu sitzen und so. Es macht Spaß, das ist das Wichtigste. Ja.
Auch sein Mitschüler Linus Stolle hat bisher nur positive Erfahrungen gesammelt.
Also erstmal haben wir geübt, was der passende Rollstuhl für einen ist, dass man das Gefühl entwickelt, wie man mit dem Rollstuhl fährt. Vorher habe ich das noch nie gemacht und sonst hätte ich das, glaube ich, nicht ausprobiert und sonst hätte ich es auch nicht gemerkt, dass es mir so viel Spaß macht.
Bei den Schülerinnen und Schülern wachse der Respekt gegenüber echten Rollstuhlfahrern. Das spüren nicht nur die Lehrer, sondern vor allem auch die Mitschüler und Mitschülerinnen, die im Alltag auf den Rollstuhl angewiesen sind, wie Schulsprecherin Ceylan Ismaili.
Sie sind in der gleichen Situation wie ich, was für mich super schön ist, einfach mal auch andere zu sehen, wie sie einfach mit einem Rollstuhl umgehen, weil dann merken auch andere Menschen, wo meine Probleme sind und die haben ja wirklich super viel Spaß miteinander, was einfach super schön ist. So.
Treppenstufen, Bordsteinkanten, Kopfsteinpflaster. Es gibt viele Hindernisse für Rollstuhlfahrer wie Ceylan. Die speziellen Sportrollstühle sind komplett durch Spenden finanziert worden. Die beiden Sportlehrer haben im vergangenen Jahr einen Aufruf gestartet. Knapp 33.000 Euro sind zusammengekommen für 15 Rollstühle. Diese kommen nicht nur im Sportunterricht ab der 7. Klasse zum Einsatz, sondern auch schon bei den jüngeren Schülerinnen und Schülern, so Lehrer Berlekamp.
Dass die auch schon erste Berührungspunkte mit den Rollis haben können, dass sie Erfahrungen machen können, selber mal im Rolli zu sitzen, wie sich das anfühlt. Und es wird super gut angenommen. Also die ganze Schule ist super happy und total glücklich, dass wir jetzt die Rollis haben und ausprobieren können.
Um das Miteinander zu stärken, nimmt die Schule auch an bundesweiten Turnieren teil. Bei einem Rollstuhl-Basketball-Wettkampf in Hessen gegen andere Schulmannschaften konnten die Osnabrücker vor wenigen Wochen sogar den Siegerpokal mit nach Hause nehmen.
Ihr habt alle irgendwie ganz viele Erinnerungen mitgenommen. Die werden wir uns alle in vielen Jahren wahrscheinlich noch erzählen, auch wenn wir nicht mal hier auf der Schule sind.
Ich habe genau in der letzten Sekunde, bevor Abpfiff war, habe ich direkt noch einen Korb reingemacht. Also es waren krasse Zeiten, sage ich euch.
Insgesamt steige die Anzahl der Schulen, die Rollstühle in den Unterricht integrieren, so der Behindertensportverband Niedersachsen, der diese Konzepte als vorbildlich bewertet. Und auch die Osnabrücker Anne-Frank-Schule spürt die wachsende Nachfrage. Es gebe immer mehr Anfragen von anderen Schulen aus ganz Deutschland, die es ebenfalls ausprobieren wollen, für mehr Inklusion und Verständnis auch im Schulsport.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Max Seib. Es war die große Chance für den FC Bayern, zumindest eine Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen der Fußball-Bundesliga herbeizuführen, denn der direkte Konkurrent Bayer Leverkusen hatte am Nachmittag gepatzt. 0:0 gegen Union Berlin. Hieß, wenn die Bayern das Abendspiel gegen Dortmund gewinnen würden, hätten sie 8 Punkte Vorsprung auf den zweiten aus Leverkusen. Doch die Dortmunder, die spielten den Partycrasher und erkämpften sich ein verdientes 2:2 in München. Die Einzelheiten hat Taufik Kahil.
Ein Spiel, zwei völlig verschiedene Halbzeiten. Taktisch geprägt die erste, die Bayern ein bisschen besser mit Möglichkeiten, aber 0:0 zur Pause. Dann aber Borussia Dortmund, Maximilian Bayer nach 3 Minuten schon in der zweiten Hälfte mit dem 1:0 für den BVB. Die Bayern wechseln und die Bayern antworten durch Joker-Tore. 66. Minute Rafael Guerrero, 69. Serge Gnabry, beide reingekommen ins Spiel. Waldemar Anton eine Viertelstunde vor dem Schluss, dann aber mit dem Ausgleich 2:2. Das geht dann aufgrund der wirklich offenen zweiten Hälfte durchaus auch in Ordnung. Beide können jetzt sich wieder auf die Champions League konzentrieren. Die Bayern auf Inter Mailand und Borussia Dortmund auf Barcelona. Wenigstens gehen sie da nicht mit einer Niederlage rein. Beide Teams. 2:2 am Ende.
Die Bayern damit weiterhin 6 Punkte vor Leverkusen. Der BVB bleibt zumindest in Schlagdistanz zu den Europapokalplätzen. Die weiteren Ergebnisse aus der Fußball-Bundesliga. Hoffenheim schlägt Mainz 2:0. Mönchengladbach unterliegt Freiburg 1:2. Bochum verliert gegen Augsburg ebenfalls mit 1:2. Und im Kellerduell siegt St. Pauli beim tabellenletzten Kiel durch einen Last-Minute-Siegtreffer mit 2:1. Wir schauen in die zweite Liga. Dort ist Elversberg der große Gewinner des Samstags, denn die Saarländer springen durch ein 3:1 in Hannover vorerst auf Platz 3. Auch weil andere Teams oben patzen. Magdeburg verliert überraschend beim vorletzten Ulm mit 0:1 und Kaiserslautern unterliegt Nürnberg mit 1:2. Außerdem trennen sich die Hertha und Darmstadt 1:1. In der Frauenfußball-Bundesliga scheint Bayern München derweil seinen Meistertitel verteidigen zu können. Die Bayern gewinnen das Topspiel beim Tabellenzweiten in Frankfurt mit 3:0. Mehr von Martina Knief.
Und ich unterbreche für eine Falschfahrermeldung. Achtung, Falschfahrer auf der A81 Heilbronn-Würzburg. Zwischen Gerchsheim und Dreieck Würzburg-West kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A81 Heilbronn-Würzburg zwischen Gerchsheim und Dreieck Würzburg-West ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht in beiden Richtungen. Und nun weiter mit dem Sport.
Sehr eindrucksvoll hat Bayern München seine Vormachtstellung in Frankfurt untermauert. Der deutliche Erfolg bei der Eintracht war hochverdient. Lea Schüller und Clara Bühl machten schon nach 29 Minuten alles klar. Bayern spielte dominant, die Eintracht hatte nichts entgegenzusetzen. Zudem vergaben die Frankfurterinnen einige sehr gute Torchancen. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Pernille Harder auf 3:0. München ließ sich diesen verdienten Sieg nicht mehr nehmen und hat die erfolgreiche Titelverteidigung in der Frauenfußball-Bundesliga damit so gut wie sicher.
Denn der Vorsprung auf die Frankfurter beträgt nun 9 Punkte. Dramatisch ging es beim Final Four im deutschen Handballpokal zu. Das Halbfinale zwischen dem THW Kiel und den Rhein-Neckar-Löwen ging bis in die Verlängerung. Dort siegten die Kieler nach einem großen Kampf mit 32:31. Auch dank eines ganz starken Schlussmanns Andreas Wolf.
Ja, es macht sehr glücklich, dass ich auch mal eine Verlängerung für mich entscheiden konnte oder für meine Mannschaft. Jetzt möglichst schnell in die Kabine kommen, um runterzukommen, zu regenerieren und dann eben hoffentlich morgen Titel zu feiern.
Im Endspiel treffen die Kieler auf Melsungen. Die Nordhessen haben im anderen Halbfinale den Zweitligisten Balingen ausgeschaltet. Das Finale, das sehen Sie live im Ersten ab 15.35 Uhr. In der Basketball-Bundesliga steht derweil der erste Absteiger fest. Die BG Göttingen hat das Niedersachsen-Derby in Braunschweig mit 77:101 verloren und damit keine Chance mehr, die Klasse zu halten. Und zum Schluss noch ein Blick auf die Formel 1. Dort hat sich der McLaren-Pilot Oscar Piastri die Pole-Position gesichert für den großen Preis von Bahrain. Hinter ihm starten Mercedes-Pilot George Russell und Charles Leclerc im Ferrari. Weltmeister Max Verstappen wurde im Qualifying nur Siebter.
Und das war der Sport in der ARD-Infonacht mit Max Seib. Die EU, die hat ja momentan mit dem Zollstreit mit den USA ziemlich viel zu tun. Dabei bleiben dann andere Themen manchmal auf der Strecke. Wie sieht's zum Beispiel gerade mit der Klimapolitik der EU aus? Tut sich da was? Gleich mehr hier in der ARD-Infonacht. Aber erst kommen die Nachrichten.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um gleich 2:30 Uhr mit Wolfgang Berger. Der designierte Kanzler Merz hat die Zollpolitik von US-Präsident Trump kritisiert. Der CDU-Chef sagte dem Handelsblatt, Trump erhöhe das Risiko, dass die nächste Finanzkrise schneller komme als erwartet. Die Globalisierung sei in ihren Grundfesten erschüttert, so Merz. Und das treffe Deutschland wie kaum ein anderes Land. Er verlangte, dass die Europäische Union gegenüber Washington geschlossen auftritt. Nur so könne sie sich Respekt verschaffen. US-Präsident Trump hatte gegen die EU zusätzliche Zölle in Höhe von 20% verhängt, diese aber inzwischen um 3 Monate verschoben. Heute reist EU-Handelskommissar Šefčovič zu Gesprächen nach Washington. Israel meldet 9 Beschuss aus dem umkämpften Gazastreifen. Die Luftwaffe habe das Geschoss im israelischen Luftraum abgefangen, teilte die Armee mit. Verletzte habe es nicht gegeben. Das Militär kündigte Vergeltung an und rief die Bewohner in Teilen der Stadt Nusayrat im Zentrum des Gazastreifens zur Flucht auf. Zuvor hatte Verteidigungsminister Katz eine Ausweitung des Militäreinsatzes gegen die islamistische Hamas angekündigt. Das britische Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, mit dem ein Stahlwerk des kriselnden Unternehmens British Steel erhalten werden soll. Das Unternehmen gehört einem chinesischen Konzern, der die Hochöfen und andere Produktionsteile schließen will. Aus London Christoph Prössel.
Es geht um ein Stahlwerk im Norden Englands in Scunthorpe. Dort betreibt British Steel die letzten beiden Hochöfen, die aus Erz Stahl produzieren und nicht aus recyceltem Material. Der chinesische Eigentümer macht jedoch seit geraumer Zeit Verluste und deswegen hatte die Unternehmensleitung entschieden, keine weiteren Rohstoffe mehr anliefern zu lassen. Im Kern haben die Abgeordneten zugestimmt, dass die Regierung nun Rohstoffe anliefern lassen darf und anordnen kann, dass die Hochöfen weiter befeuert werden. Gerade auch, weil das Vereinigte Königreich aufrüstet, dafür natürlich auch Stahl nötig ist.
Eine invasive Ameisenart aus dem Mittelmeerraum wird in Deutschland offenbar zunehmend zum Problem. Für Menschen sind die Ameisen der Art Tapinoma magnum wohl nicht gefährlich, aber in Gebäuden und technischer Infrastruktur können sie große Schäden anrichten. Die Ameisen haben schon mehrfach das Internet lahmgelegt oder für Stromausfälle gesorgt. In Deutschland wurde die Art aus dem Mittelmeerraum zum ersten Mal 2009 in Rheinland-Pfalz nachgewiesen. Inzwischen kommt sie auch in Köln und Hannover vor. Und das Wetter in Deutschland. Im Südwesten und Westen Schauer, Tiefstwerte zwischen 13 und 4 Grad. Am Tage bewölkt, örtlich etwas Regen, vereinzelt Gewitter. Vor allem im Osten sonnige Abschnitte, maximal 13 bis 24 Grad. Morgen wechselhaft, gebietsweise Niederschläge, im Nordwesten freundlicher bei 12 bis 23 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und wir starten mit einer Falschfahrermeldung. Achtung, Falschfahrer auf der A81 Heilbronn-Würzburg. Zwischen Osterburken und Dreieck Würzburg-West kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A81 Heilbronn-Würzburg zwischen Osterburken und Dreieck Würzburg-West ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht in beiden Richtungen. Weiter geht's mit der A1. Die A1 Bremen Richtung Hamburg ist zwischen Maschener Kreuz und Harburg wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Und die A70 Schweinfurt-Werneck Richtung Bamberg ist zwischen Goxheim und Schonungen nach einem Unfall gesperrt. Weiterhin eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Mit Konstanze Nastarowitz. Hallo. Am Freitag, da gingen ja die Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future mal wieder für einen bundesweiten Aktionstag auf die Straße, demonstrierten gegen die, Zitat, klimapolitische Realitätsverweigerung im kürzlich vorgestellten Koalitionsvertrag. Und in der Tat, gerade in den letzten Monaten, da standen in Deutschland und Europa ja viele andere Themen deutlich höher auf der Agenda als der Klimaschutz, sei es das Thema Migration oder zuletzt der Zollkonflikt mit den USA. Dabei bleibt der Klimawandel eine Tatsache, der man sich nicht entziehen kann. Wie sieht's denn eigentlich auf EU-Ebene bei dem Thema gerade aus? Ist da etwas mehr Bewegung drin oder stocken dort die Bemühungen? Das ist jetzt Thema in unserem EU-Podcast mit Katrin Schmidt.
Punkt EU, der Europa-Podcast. Diesmal mit meiner Kollegin Helga Schmidt.
Hallo Katrin.
Bei schönstem Wetter würden jetzt Leute wie ich, die nicht so nah dran sind an Forst und Landwirtschaft, sagen.
Eigentlich schön. Ja, für mich auch, Katrin. Ich bin im Nebenjob Gärtnerin. Da freut man sich natürlich den ganzen Winter auf das Frühjahr, weil man dann einfach wieder viel im Garten machen kann. Aber dieses Jahr war das anders als sonst, als ich da die Komposterde verteilt habe in den Beeten. Die ist ja normalerweise saftig, fruchtbar, eine dunkle Erde. Die muss man dann einarbeiten in die Beete. Und da war die Erde so trocken, so staubig, wie ich das noch nie hatte. Dann kam noch der scharfe, trockene Wind dazu, hat die Sache auch nicht besser gemacht, sodass jetzt die Meteorologen von einer Dürreperiode im Frühjahr sprechen. Das haben wir ja bisher in der Regel im Sommer erlebt, im Juli, August, so in der Zeit.
Ich bekomme ganz, ganz regelmäßig die Daten vom EU-Klimadienst Copernicus hier zugeliefert. Und gerade war es wieder so weit, wo rauskam, es war der wärmste März, den wir jemals gemessen haben. Und dann auch noch die Extreme. Bei den einen so feucht wie nie, bei den anderen so trocken wie nie. Man könnte jetzt Warnung über Warnung stapeln. Unterm Strich steht immer, Europa ist der Kontinent, der sich am schnellsten aufwärmt. Und den Zusammenhang, dass das nicht einfach nur Wetter ist, das schreiben uns die Kopernikusse, sag ich mal, ja auch immer ins Heft.
Ja, wir sehen die Daten, die von dem Satelliten schicken, aber eben auch die Bilder. Und da sehen wir, die Flüsse führen weniger Wasser, die Böden werden trockener und damit auch unfruchtbar. Und gleichzeitig haben wir ja in der Politik, in der gleichen Mailbox, Katrin, die Entwicklung, dass Umweltschutz und Klimaschutz in den Hintergrund getreten sind.
Und weil das so gegenläufig ist, haben wir gesagt, wir dröseln das mal auf im Europa-Podcast, weil eigentlich, und es ist noch gar nicht so lange her, gab es ja mal einen richtig großen Moment hier.
Today is the start of a journey, but this is Europe's man on the moon moment.
Klang wunderbar. Mussten wir nochmal bringen, haben wir letzte Zeit selten gehört. Ist aber noch gar nicht so lange her. Helga, du hast das hier live miterlebt.
Das war 2019, ne?
Ja.
Ja, das war eine ihrer ersten Reden. Die Voraussetzungen waren sehr gut für Umwelt- und Klimapolitik. Kurz vorher hatten Europawahlen stattgefunden, 2019, mit einem großen Erfolg für die Grünen, vor allem für die deutschen Grünen. Die wurden damals die drittgrößte Fraktion im Parlament, also ein richtiger Machtfaktor. Hintergrund war ja diese Massenbewegung von Schülern und Studenten, Fridays for Future, die der Umweltpolitik einen ganz neuen Schwung gegeben hat. Und diesen Schwung hat Ursula von der Leyen genutzt, viele Gesetze dann zusammen mit den Grünen verabschieden lassen. Aber dann kamen zwei Bremsklötze. Erster Bremsklotz die Corona-Krise, dann zweiter Bremsklotz der Krieg in der Ukraine. Beides hat Europas Wirtschaft geschwächt. Und in dieser Situation wirkt Umweltschutz ja fast wie ein Luxus, jedenfalls auf einige Politiker, nice to have, aber nicht so dringend nötig, wie die Wirtschaft jetzt wieder anzukurbeln.
Diesen Mann auf den Mond schießen, vielleicht um es noch einmal auch klar zu sagen, das war ja das Bild für, wir wollen bis 2050 klimaneutral sein, mit all dem, was du gerade beschrieben hast, mit den Gesetzespaketen, die da auf den Weg gebracht wurden. Und da wollen wir mal Bestandsaufnahme machen, weil es geht ja natürlich nicht darum, kurz vor knapp den Mann da hochzuschießen, sondern Zwischenziele auch zu erreichen. Und die gibt's auch reichlich. Also bis 2030 soll die EU 55% die Emissionen verringert haben im Vergleich zu 1990. Das ist ein Zwischenschritt. Und viel mehr beachtet ist jetzt hier in der politischen Diskussion aber, der danach kommen soll, weil das gilt als der kritische Punkt. 2040 hat man sich auch viel vorgenommen.
Ja, 2040 will man mal gucken, ob das überhaupt klappt. Dann 10 Jahre später, 2050, mit der kompletten Klimaneutralität, dann hat man sich vorgenommen, dann müssten bis 2040 eben 90% der CO2-Emissionen abgebaut werden. Das ist so eine Idee der Kommission, aber da hören wir ja aus den Mitgliedsländern ganz andere Dinge. Die wollen das nicht, die Regierungen. Hat ja übrigens auch jetzt bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin eine Rolle gespielt. Wir hören zwar immer diesen Satz, an den Klimazielen ändert sich nichts. Das wird beschworen, auch in den Verhandlungen zwischen SPD und Union.
Also an dem großen Ziel meinst du, ne? 2050.
An dem großen Ziel ändert sich nichts. Das ist ja auch völkerrechtlich verbindlich festgelegt worden. Da kann Deutschland nicht einfach aussteigen. Aber immer wenn dieser Satz kommt, hören wir eben von einigen Politikern, von den Liberalen, von den Konservativen hier in Brüssel ein Aber. Das hört sich dann so an. An den Klimazielen halten wir fest. Aber bei der Umsetzung muss man pragmatischer vorgehen.
Mit all dem, was du jetzt beschrieben hast, so der Stimmung in den Ländern bis hin zu den deutschen Ideen im Koalitionsvertrag, kommt hier in Brüssel jetzt, kommt es zu dem Punkt, dass wir sagen, dieses 2040-Ziel, was längst beschlossen sein sollte, wackelt irgendwie und wir haben noch mal im Parlament ein bisschen rumgehört. Manche haben wirklich erhebliche Zweifel, allen voran der grüne Europaabgeordnete Michael Bloss, der formuliert es so.
Das europäische Klimaziel für das Jahr 2040 sollte schon Anfang des Jahres vorgelegt werden, aber es wird jetzt immer weiter verschoben und der Klimakommissar, der verhandelt gerade hinter den Kulissen die Abschwächung, anstatt dass er darüber nachdenkt, wie man es hinbekommt. Und das ist genau die falsche Richtung, weil das natürlich die zentralen Orientierungspunkte sind, auch für Investitionen, die es jetzt braucht in die Modernisierung der Wirtschaft.
Also er spricht das an, das ist sozusagen wirklich ein crucial moment, würde man sagen, für die Klimapolitik. Helga, nochmal, warum macht dieser Klimakommissar das jetzt? Wir wissen es jetzt noch nicht, ob es wirklich nicht dazu kommt, aber es sieht gerade nicht so gut aus.
Ja, es sieht nicht so gut aus oder es sieht anders aus, um das mal wertfrei zu sagen, weil sich die Mehrheitsverhältnisse in Europa geändert haben. Seit Ursula von der Leyen's Mann im Mond Moment, den wir gehört haben, haben sich zwei Dinge verändert. Einmal ist jetzt mehr als die Hälfte der Regierung in der EU konservativ geführt oder sogar rechtsaußen, wie in Italien und den Niederlanden, konservativ, CDU, CSU, so wie jetzt in Deutschland. Das sind mehr als die Hälfte aller Mitgliedsländer. Das heißt, die haben schon mal die Mehrheit im Rat, wenn es da um Abstimmungen geht. Dann haben wir eine ganz ähnliche Verschiebung nach rechts, Mitte rechts, bei der Wahl zum Europaparlament gesehen im vergangenen Sommer. Allerdings war die gar nicht so stark wie erwartet. Aber die Christdemokraten im Europaparlament, das ist die stärkste Fraktion mit der deutschen CDU, CSU an der Spitze. Sie bildet jetzt immer häufiger Mehrheiten mit Rechtsaußenparteien, sogar mit Rechtsextremen. Die AfD war auch schon mal dabei. Und wenn es um Klimaschutz und Umweltschutz geht, bedeutet das, dass eben nicht die Grünen berücksichtigt werden. Die andere Mehrheit, die auch möglich wäre, also mit den Grünen, Sozialdemokraten und Liberalen und Christdemokraten, die finden wir eben gerade bei diesen umweltpolitischen Rechtsakten, also Richtlinien, Verordnungen, Gesetze, immer seltener.
Ich hatte die Gelegenheit, für diesen Europa-Podcast mit einer Expertin zu sprechen, die nochmal darstellen kann, wie sich das auch wirklich jetzt in Europa auswirkt, was jetzt hier in Brüssel in den Mehrheitsverhältnissen, die du gerade beschrieben hast, Helga, ja, fabriziert wird. Und zwar ist es Patricia Heidecker. Sie ist die stellvertretende Generalsekretärin beim European Environmental Bureau, dem größten Netzwerk von Umwelt- und Nachhaltigkeitsorganisationen in Europa. Sitzt hier in Brüssel. Ich habe sie gefragt, wie hat sich da die Dynamik verändert?
Ja, also unsere Mitglieder sitzen ja in mehr als 40 Ländern, also in den Mitgliedstaaten der EU, aber auch in anderen europäischen Ländern. Und die Wirklichkeiten vor Ort sind natürlich auch sehr unterschiedlich. Ja, ich denke, wir erleben alle oder haben alle eine Art Umbruch erlebt. Und es gibt Bestrebungen in gewissen Ländern, sozusagen dieses Umwelt- und Klimathema hinten anzustellen, zu verlangsamen, die Prioritäten woanders zu setzen. Und das merken wir natürlich auch als Umweltorganisation.
Geht es so weit, dass manche Organisationen oder aus manchen Ländern eher auch der Eindruck gespiegelt wird, wir laufen auf Hindernisse zu?
Ja, also ich denke, es gibt bereits Beispiele. Also natürlich muss man das erstmal sehen, sozusagen der European Green Deal ist nicht vom Tisch. Ja, der ist nach wie vor da, aber die Frage ist jetzt sozusagen, geht's weiter oder werden irgendwelche sozusagen Blöcke in den Weg gelegt? Ich meine, auf europäischer Ebene haben wir jetzt bereits gesehen, dass es bereits erste Versuche gibt, Gesetze auch wieder abzuwickeln, Deregulierung. Ja, da gab's oder gibt's jetzt diese große Debatte zum Thema Sorgfaltspflichten für Unternehmen und Menschenrechte und Umwelt in Lieferketten, wo ein Gesetz verabschiedet wurde, was jetzt sozusagen wieder auf dem Tisch liegt und wo die Gefahr ist, dass
was
das wieder
vertagt wird auch in der Umsetzung. Ne? Das wissen
wir
schon mal.
Es soll die Umsetzung vertagt werden, aber es soll schon auch in der Substanz geändert werden eventuell. Und das ist natürlich sozusagen ein erstes Beispiel. Da sind gewisse Risiken, dass da jetzt Gesetze, die wir über lange Zeit sozusagen hart erarbeitet haben und auch demokratisch beschlossen haben, dass es da sozusagen Rückschritte gibt. Ich nenne jetzt mal die Slowakei. Ja, da kann man mit dem Thema Klima sozusagen nichts gewinnen. Das sind aber Länder, die gleichzeitig auch definitiv die Folgen des Klimawandels bereits sehr stark spüren. Ja, Trockenheit zum Beispiel ist ein großes Thema überall in Europa, aber speziell auch in Osteuropa. Das sind Länder, die gleichzeitig sehr stark auch von ihrer Landwirtschaft abhängen. Es gibt durchaus Länder und Regierungen, wo ja keine großen Ambitionen sind, diese Themen jetzt im Moment voranzubringen.
Umso mehr ist vielleicht entscheidend, ob aus Brüssel noch die richtigen Signale auch kommen, ob man sich dann eher bestärkt fühlt, da jetzt mal auf die Bremse zu treten oder sich da eher erklären muss. Was macht auch die EU daraus?
Ja, also es gibt natürlich aus unserer Warte immer noch sehr viele Bereiche, in denen Regularien fehlen. Ich nenne jetzt mal den Bereich Klimaanpassung. Ja, wir haben EU-weit noch kein Instrument zur Anpassung an den Klimawandel. Das ist ja auch ein Thema, was gerade im Gespräch ist.
Also wie mache ich mich resilient als Stadt,
genau,
Gemeinde,
wie,
Kommune,
wie reagieren
Land?
Wir, wie ja. reagieren wir darauf? Dass Europa ist ja bekanntlich eine der Weltregionen, die am stärksten bereits jetzt schon von Klimafolgen betroffen ist. Ja, Temperaturerhöhungen, Trockenheit, aber auch Überflutungen und so weiter und so fort. Und wir müssen natürlich jetzt schauen, was können wir tun, um uns bereits jetzt anzupassen, aber auch in der Zukunft. Aber auch damit verbunden das Thema Wasserresilienz. Ja, wie können wir sicherstellen, dass wir genügend Wasser haben, die entsprechende Quantität, die entsprechende Qualität. Aber auch das Thema Umweltverschmutzung, ja, Chemikalien zum Beispiel. Ja, es werden jedes Jahr Tausende, Abertausende neuer Chemikalien auf den Markt gebracht. Da sind die Verordnungen einfach nicht, das funktioniert nicht. Trotzdem ist es jetzt so, dass natürlich die Europäische Kommission sehr stark unter Druck steht, ja, aufgrund dieses ganzen Narrativs, Wettbewerbsfähigkeit, Wirtschaftsstandort Deutschland.
Bürokratieabbau,
gefragt, ja. Da ist ein unglaublich großer Druck da und alle Kommissare haben ja auch ganz explizit den Auftrag zu zeigen, hier können wir vereinfachen, Bürokratie abbauen. Ja, also wenn man irgendwo was vereinfachen kann, sind wir die Letzten, die dagegen sind. Aber natürlich ist Bürokratieabbau gerne auch immer ein Einfallstor zu sagen, naja, das kann gleich mal ganz weg. Ja, weil natürlich gibt's Gesetze und Bestandteile von Gesetzen, mit denen nicht alle einverstanden sind, weil es vielleicht gewisse Dinge schwieriger macht oder Geld kostet, extra Ressourcen braucht. Und da ist jetzt eben eine ganz große Gefahr da, dass wir in so eine Deregulierungswelle kommen.
Ja, soweit war das Patricia Heidegger vom European Environmental Bureau. Ihre Sicht auf den Stand der Dinge. Helga, sie spricht von Deregulierungswahn. Ist natürlich auch kein neutraler Begriff. Deswegen lass uns hier für den Podcast einmal wirklich gucken. Sie hat ein Beispiel schon genannt. Wenn wir jetzt auf die Green Files gucken, ne? Die Transparenzrichtlinie und Lieferkettengesetz, wo es ja auch darum ging, irgendwie Nachhaltigkeit und Umweltaspekte darzulegen und einhalten zu müssen, die vertagt wird. Was fällt uns da noch an Files ein, wo man wirklich auch einfach faktisch sagen kann, ja, da wurden Dinge zurückgedreht?
Ja, ich versuche mal so 2, 3 Punkte rauszunehmen, die interessant sind, wo man gesagt hat, wir müssen unbedingt Bürokratie abbauen. Das findet erstmal jeder gut. Wer füllt schon gerne Formulare aus und macht Erklärungen? Aber was ist am Ende bei rausgekommen? Wichtig scheint mir zum Beispiel bei den Ideen, die man hatte, um das Artensterben zu begrenzen, also dass die Zahl der Insekten sich verringert. Das ist komplett gescheitert. Da wollte man den Pestizideinsatz reduzieren auf den Äckern, weil der wird verantwortlich gemacht für das Artensterben zu einem großen Teil. Das ist komplett gescheitert. Also jeder kann bisher 100% oder 110% oder 120% jedenfalls unkontrolliert Pestizide weiter auf dem Acker ausbringen. Mhm. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wir haben ja jetzt auch viel über die Klimakrise gesprochen und es wird wenig darüber gesprochen, dass Kühe und Schafe einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, nämlich durch Wiederkäuen und Rülpsen. Dadurch gelangt Methan in die Umwelt und das gilt als Brandbeschleuniger unter den klimaschädlichen Gasen, wird viel schneller als andere Gase. Und da könnte man ja sagen, okay, wenn die ein Drittel schuld sind an der Klimakrise, an der Erderwärmung, da müssten ein Drittel der Rinder bitte Vorsicht geschlachtet werden, ein Drittel der Schafe geschlachtet werden. Man kann es auch bürokratisch formulieren und sagen, da dürfen eben pro Hektar nur noch 10 Rinder gehalten werden, weil alles, was hinten rauskommt von denen und auch vorne ausgestoßen wird über Atem, ist einfach ein zu großer Beitrag zur Klimakrise. Nichts davon hat geklappt, das ist verhindert worden. Und das scheinen mir so die wesentlichen Punkte zu sein. Vielleicht noch ein kleiner dritter Punkt dazu, Überschrift Entbürokratisierung. Da hat man gesagt, alle Betriebe, die weniger als 10 Hektar haben, das sind kleine Betriebe, werden nicht mehr kontrolliert. Da habe ich auch erst gedacht, na gut, das sind nur wirklich sehr kleine Bauern, meistens Nebenerwerb, die machen das dann noch nach der Arbeit, nach der Schicht. Eigentlich richtig, dass man die entlastet.
Nicht mehr kontrolliert im Sinne von Umweltauflagen.
Genau, aber nicht mehr kontrolliert heißt ja auch, du kannst machen, was du willst. Mhm. Es wird eben nicht mehr kontrolliert und es gibt auch keine Strafen. Und das finde ich auch sehr problematisch, wenn man so eine Idee hat wie Rechtsgleichheit. Das ist keine keine Rechtsgleichheit, das ist eine Ungerechtigkeit und kann auch ja als falsches Signal interpretiert werden. Das sind so die drei Punkte, wo unter dieser schönen Überschrift weniger Formulare, Deregulierung, Bürokratieabbau am Ende eine problematische Entwicklung jedenfalls für die Natur und das Klima herausgekommen ist.
Ich habe auch konkret zu dieser Frage nochmal Michael Bloss gefragt, den grünen Europaabgeordneten. Und der hat im Prinzip, sagt er, ja, ganz, ganz viele Sachen stehen da unter Beschuss.
Es gibt sozusagen den europäischen CO2-Emissionshandel, der eine für sozusagen Verkehr und für Gebäude, der noch kommen soll, sagt der polnische Präsident Tusk, der soll am besten gar nicht kommen. Der CO2-Preis, den es jetzt schon gibt für Industrie und für Energie, also Kohle- und Gaskraftwerke, da gibt es jetzt gerade Debatten darum, ob man quasi internationale CO2-Zertifikate importieren kann und dann den Preis damit senken kann. Die CO2-Vorgaben für Autos werden attackiert. Also eigentlich bröckelt es überall.
Er spricht die Autos an, Helga. Vielleicht ein letzter Punkt. Wir können ja nicht auf Vollständigkeit hier die Files durchgehen, aber natürlich gerade der Verbrenner, der beschäftigt uns auch sehr und da gibt's eigentlich auch eine Rolle rückwärts.
Ja, eine merkwürdige Rolle rückwärts. Das heißt, man weiß noch gar nicht, wohin die Rolle geht. Im Prinzip geht's ja der CDU/CSU ganz entschieden jetzt auch bei den Koalitionsverhandlungen, haben wir es gesehen, darum, den Verbrennermotor nicht ganz abzuschaffen. Das ist so der Stolz der deutschen Ingenieurskunst seit 100 Jahren. Da will man so lange wie möglich den Profit abschöpfen. Ich kann noch nicht genau sehen, was das wirklich bringen wird, denn Verbrennermotoren sind gar nicht verboten. Kein EU-Kommissar, nicht mal Frau von der Leyen, hat die verboten. Sie haben nur die Vorlage gemacht, dass von 2035 an nur noch Autos verkauft werden können, neu verkauft werden können, bei denen kein CO2 aus dem Auspuff kommt. Ja, meiner Meinung nach ist das schon relativ technologieoffen. Wir müssen mal gucken, wie das sich entwickelt. Das ist aber noch nicht entschieden, glaube ich.
Ja, und allein dieses Beispiel zeigt ja auch, bei allem, was wir schon jetzt auch durchgegangen sind, wird es immer Befürworter und Kritiker geben. Die eine sagen, genau, aber bei der Maßnahme musste man auch zurückschrauben oder was. Ich will die Bestandsaufnahme aber beenden mit einem Fakt nochmal. Die Europäische Umweltagentur hat gerade gesagt, okay, jetziger Stand ist, 2030 wollten wir 55% reduzieren. Mit den jetzigen Maßnahmen und so, wie sie umgesetzt sind, kämen wir auf 43%. Das sagt im Prinzip vieles darüber, wo wir stehen, egal wie man die einzelnen Maßnahmen findet. Wir gucken jetzt ein Stück nach vorn, wollen natürlich darüber sprechen, aus guten Gründen wird jetzt auch nicht jeden Tag über Klimapolitik hier gesprochen, weil wir große andere Themen auf den Tisch bekommen haben, geopolitisch, sei es Verteidigung, sei es Handel. Und Helga, bevor ich dich gleich frage, wie wir das zusammenführen, einmal noch Patricia Heidecker vom European Environmental Bureau.
Ja, also in der aktuellen Weltlage kommt man, glaube ich, nicht umher, sich irgendwie Sorgen zu machen, ja, und sich zu fragen, in welche Richtung sich das entwickelt. Ich denke, also zumindest in Gesprächen, die wir jetzt in letzter Zeit hatten mit verschiedenen Regierungen, aber auch mit Kommissionsvertretern, ist schon auch ein Bewusstsein da, dass sozusagen in dieser Krise und auch in sozusagen in dieser Sicherheitskrise auch eine Möglichkeit liegt, das zu verbinden mit Klima- und Umweltthemen. Ja, es geht ja auch um so Fragen wie können wir unsere Eigenständigkeit sichern? Da geht es um Energieversorgung. Ja, ich meine, Europa ist ein Kontinent, der, was seine Energieversorgung anbetrifft, nach wie vor sehr abhängig ist. Ja, von Importen, von fossilen Energieträgern. Das war Russland mehr. Jetzt sind wir von anderen Ländern abhängig. Und da gibt's unglaublich viel Überschneidung, ja, zwischen einer progressiven Umwelt- und Klimapolitik, in der wir uns durch erneuerbare Energien, die wir selber produzieren, eigenständig machen, indem wir aber auch dann die Preise senken, was für die Wirtschaft gut ist, was für jeden von uns als Konsumenten gut ist. Aber da geht's auch um Themen wie zum Beispiel Landwirtschaft, wo wir auch abhängig sind von Importen, vor allem von Futtermitteln für unsere Landwirtschaft aus anderen Teilen der Welt. Es geht um, ja, Wasser, es geht um Lebensmittelproduktion, Landwirtschaft. Und da gibt es, glaube ich, viele Bereiche, wo wir zeigen können, dass Sicherheit eben über militärische Sicherheit hinausgeht. Es geht um menschliche Sicherheit. Und wenn wir die erzielen wollen in Europa und unabhängig sein wollen, dann kann das nur mit einer starken Umwelt- und Klimapolitik einhergehen.
Manche sagen in der Nutshell, wenn die ganze Aufrüstung mit Green Steel vollzogen wird, dann ist ja alles gut.
Ja, das wird nicht reichen.
Okay.
Nur den grünen Stahl.
Vielen Dank. Okay, Green Steel, sagt sie, reicht nicht. Patricia Heidegger vom European Environmental Bureau. Helga, ich habe Sie das nicht umsonst zum Schluss gefragt, weil wir haben jetzt ja auch von ihr natürlich viel gehört, wie man als jemand, der sich sehr mit der Umweltperspektive in Brüssel befasst, darauf schaut und sagt, ja, da gibt es Möglichkeiten, diese großen Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen, zusammenzuführen mit der größten wahrscheinlich der Klimapolitik oder im Kampf gegen den Klimawandel. Helga, du beschäftigst dich ja vor allem bei uns auch mit Verteidigungspolitik und all den Dingen. Hast du auch das Gefühl, dass dieser Aspekt mitgedacht wird in all den Plänen, wenn es jetzt darum geht, Europa aufrüsten und die großen Herausforderungen geopolitisch zu bewältigen? Spielt da Klimapolitik eine Rolle?
Also im Bereich der Aufrüstung glaube ich weniger. Der Krieg, den wir in der Ukraine sehen, ist ja auch aus umweltpolitischer Sicht eine Katastrophe, nach der Katastrophe für die Menschen dort. Da kann ich jetzt nicht allzu viel Grünes am Horizont erkennen. Ich glaube, die Herausforderung jetzt ist, in einer Situation, in der alle Fakten auf dem Tisch liegen, einmal zu untersuchen, warum es nicht gelungen ist, den Wählern in Europa diese Situation klarzumachen. Ich denke, das ist ein großes Versagen der Grünen, dass es ihnen nicht gelungen ist, über diese Fakten hinaus Emotionalität und Vernunft und auch in der Vermittlung ja Wege zu gehen, die mehr Menschen ansprechen. Denn wir müssen festhalten, die Leute in Europa, in fast allen Ländern in der EU, haben den Klimaschutz nicht gewählt. Und ich will aber die anderen Parteien nicht aus der Verpflichtung entlassen. Die haben natürlich auch auf, wie ich finde, völlig unverantwortliche Weise so getan und tun immer noch so, als sei das so ein Luxusprojekt der Grünen. Gerade von Christdemokraten würde ich erwarten, dass sie mehr für den Schutz und die Bewahrung der Schöpfung tun. Und von Sozialdemokraten würde ich auch erwarten, dass sie diesen Bereich des Umweltschutzes stärker berücksichtigen als bisher.
Wir gucken jetzt von Brüssel nach Berlin. Formiert sich gerade eine neue Regierung. Hast du da Grünes am Horizont entdeckt, um in dem Bild zu bleiben?
Ja, am Horizont, in der Opposition im Bundestag. Das ist klar. Ne? Im neuen Koalitionsvertrag waren jetzt nicht so viele umweltpolitisch neue Elemente. Im Gegenteil, da wurde auch was rückabgewickelt. Also da gibt es ja auch die Chance für eine Entwicklung zum Besseren.
Soweit die Einschätzungen unserer Brüssel-Korrespondentinnen Helga Schmidt und Katrin Schmidt. Alle Folgen von .eu finden Sie in der ARD-Audiothek.
Kultur.
Sind Roboter die besseren Männer? Das ist nur eine von vielen Fragen, denen der Spielfilm Ich bin dein Mensch nachgeht. Eine andere lautet, was passiert, wenn wir uns verlieben? Und wollen wir wirklich einen Partner, der uns jeden Wunsch von den Lippen abliest? Wer den vielfach preisgekrönten Film von Maria Schrader im Kino nicht sehen konnte, sollte auf keinen Fall die Chance verpassen, ihn jetzt auf Arte zu gucken, meint Silke Lammann-Lammert. Und sie hat noch mehr Mediathek-Tipps im Gepäck.
Guten Morgen, Alma.
Die Wissenschaftlerin Alma hat sich überreden lassen, einen humanoiden Roboter zu testen.
Hast du gut geschlafen?
Tom heißt er und ist angeblich genau auf ihre Bedürfnisse programmiert. Doch bei jedem Satz, der aus seinem Mund kommt, verdreht Alma innerlich die Augen. Der Humanoid überhäuft sie mit abgedroschenen Komplimenten. Oder er lässt ihr eine Badewanne ein mit Rosenblättern, Kerzen und Champagner.
Das ist etwas, wovon 93% der deutschen Frauen träumen.
Dann kommst du vielleicht selber drauf, zu welcher Gruppe ich gehöre.
Zu den 7%?
Wie hast du das nur so schnell ausgerechnet?
Dan Stevens, bekannt aus Downton Abbey, glänzt in der Rolle des künstlichen Menschen, der sich dank KI Almas Partnerideal immer weiter annähert. Für ihre Darstellung der spröden Wissenschaftlerin wurde Maren Eggert mit einem silbernen Berlinale-Bären ausgezeichnet.
Ich bin nicht auf der Suche nach einem Partner. Ich gehöre zu den Leuten, die euch 3 Wochen testen und dann ein Gutachten schreiben.
Ich bin ein Mensch wirft einen Blick in unsere nahe Zukunft. Und so leichtfüßig und komisch die Geschichte von Alma und Tom daherkommt, so tiefgreifend sind die Fragen, die der Film erörtert. In wen verlieben wir uns? Und was geschieht mit uns, wenn unsere humanoiden Partner all unsere Sehnsüchte und Fantasien erfüllen?
Mein Algorithmus ist darauf ausgerichtet, dich glücklich zu machen.
Unbedingt sehenswert. Ich bin dein Mensch. Nur noch bis zum 29. April in der Mediathek von Arte. Die MeToo-Debatte brachte an den Tag, was sich hinter Hollywoods Kulissen abspielt.
Leider hat so gut wie jeder Schauspieler und jede Schauspielerin eine Geschichte, in der sie zu etwas gezwungen oder belästigt wurden oder sich in einer Szene regelrecht missbraucht fühlen.
Deshalb sorgen heute meistens Intimitätskoordinatoren dafür, dass am Set keine Grenzen überschritten werden. Nicht alle Filmemacher wissen das zu schätzen.
Regisseure wie Paul Verhoeven und Adrian Lyne empfinden das als sehr lästig, als eine Beleidigung und Freiheitsbeschränkung.
Die Dokumentation Prüdes Hollywood, Laster, Lust und Leidenschaft im Film, geht der Frage nach, warum es immer schwieriger wird, erotische Szenen zu drehen und warum viele Regisseure lieber gleich darauf verzichten. Bis zum 7. Juli in der Arte Mediathek.
Das waren die Mediathekstipps von Silke Lahmann-Lammert. Ja, und gleich nach den Nachrichten, da schauen wir hier in der ARD-Infonacht darauf, wie die Verhandlungen über das Atomprogramm des Iran begonnen haben. Da hatte sich die Vertreter der Trump-Regierung und Vertreter des Irans zusammengesetzt im Oman. Und gleich erfahren Sie auch ein bisschen mehr darüber, warum man da in unterschiedlichen Sälen miteinander konferiert hat und wie das trotzdem gelaufen ist mit der Kommunikation. Gleich mehr nach den Nachrichten.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Wolfgang Berger. Der designierte Bundeskanzler Merz hat vor dramatischen Folgen der Zollentscheidungen von US-Präsident Trump gewarnt. Im Handelsblatt sprach er sich für eine transatlantische Freihandelszone ohne Zölle aus. Aus der Nachrichtenredaktion Sven Weingärtner.
Die Politik von Präsident Trump erhöht das Risiko, dass die nächste Finanzkrise schneller kommt als erwartet, sagte Merz der Wirtschafts- und Finanzzeitung. Die Globalisierung sei in ihren Grundfesten erschüttert und das trifft Deutschland wie kaum ein anderes Land, so Merz weiter. Im Streit um Zölle zwischen den USA und der EU spricht Merz sich für 0% auf alles aus. Das wäre für beide Seiten besser. Bei seinem ersten Besuch in Washington wolle er Trump klarmachen, dass Europa eine handlungsfähige und handlungsbereite politische Einheit sei.
Vor der Mitgliederabstimmung der SPD über den Koalitionsvertrag mit der Union zweifelt der designierte Kanzler Merz an 2 Projekten der Sozialdemokraten. Der Bild am Sonntag sagte der CDU-Chef, ein Mindestlohnanstieg auf 15 Euro im kommenden Jahr und eine Senkung der Einkommenssteuer für kleine und mittlere Einkommen seien nicht gewiss. Merz verwies darauf, dass beim Mindestlohn allein die zuständige Kommission entscheidet und Steuersenkungen kann es aus seiner Sicht nur geben, wenn es die Haushaltslage hergibt. In der serbischen Hauptstadt Belgrad haben mehrere 10.000 Demonstranten ihre Solidarität mit dem umstrittenen Präsidenten Vucic bekundet. Vucic hatte die Kundgebung selbst organisiert, nachdem es zuvor wochenlange Massenproteste gegen seine Regierung gegeben hatte. Auch gestern gingen wieder tausende Menschen gegen Misswirtschaft auf die Straße. Auslöser der Proteste ist der Einsturz eines Bahnhofsdachs in der Stadt Novi Sad, den viele Serben auf Korruption in den Behörden zurückführen. Bayern München hat in der Fußball-Bundesliga eine Vorentscheidung im Meisterrennen verpasst. Die Partie gegen Borussia Dortmund endete mit 2:2 unentschieden. Aus der Sportredaktion Irina Kneb.
Alle 4 Tore fielen in der zweiten Halbzeit. Zunächst traf Bayer kurz nach der Pause für den BVB. Die Joker Guerrero und Gnabry sorgten mit einem Doppelschlag für die Münchner Führung, ehe Anton das Remis im Klassiker besiegelte. Damit beträgt der Vorsprung der Münchner auf Verfolger Leverkusen weiter 6 Punkte. Der deutsche Meister kam gegen Union Berlin nicht über ein 0:0 hinaus. Außerdem verlor Mainz 0:2 in Hoffenheim, Freiburg gewann 2:1 in Mönchengladbach. Im Tabellenkeller setzte sich St.